Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Wie soll das nur weitergehen nach dieser Katastrophe? Das ist so die Anfangsfrage, glaube ich, mit der Menschen da sitzen, als unser Bibeltext für heute entsteht. Was war passiert? Israel, das Volk, sitzt im Exil fest. Weggeführt nach Babylon, an den Strömen Babylons sitzen sie und weinen und denken an ihre Heimat. Kennen viele von Boney M., by the rivers of Babylon, where we sit down and there we wept and we remember Zion. Ganz traurig, alles kaputt. Wie soll das weitergehen? Stell mir vor, dass das 1945, einige sind ja da, die diese Zeit noch erlebt haben. Es werden immer weniger, die sich erinnern, ihre Kindheit in der Zeit verbracht haben. Wie soll das nur weitergehen nach so einer Katastrophe? Corona, wie soll das nur weitergehen nach so einer Katastrophe? Und dann machen wir das so als Menschen, wir suchen nach Schuldigen. Ja? Das machen wir gerne. Die Juden sind schuld, ja, die waren sowieso immer schuld. Das ist auch am allereinfachsten, die sind meistens wenig, weil die so verteilt sind in der ganzen Welt. Kann man die immer schön beschuldigen, weil die immer in der Minderheit sind. Oder die Frauen sind schuld. Hat Adam schon gemacht, ja. Herr, ich war es nicht, es war die Frau, die du mir gegeben hast. Das ist auch einfach. Oder sind die Chinesen oder die Amerikaner oder ist Bill Gates. Gestern gab es ja Zahlen oder vorgestern, dass so viele Leute aus der Kirche ausgetreten sind. Ja, was passiert? Da muss man aber sagen, das ändert nichts daran, dass die Deutschen ein ungeheuer gläubiges Volk sind. Wenn man sich anguckt, was die Menschen so alles glauben können, also wozu die in der Lage sind, sich vorzustellen, einer Verschwörungstheorie nach der anderen auf den Leim zu gehen und alles, was bei Facebook steht, sofort für bare Münze zu nehmen und loszurennen und es in die Welt hinaus zu posaunen. Wir sind ziemlich gläubig. Weiß gar nicht, warum die Leute sich mit Jesus so schwer tun. Na, vielleicht, weil da sie darauf reagieren müssten. Das andere ist immer nur, dass die anderen schuld sind. Da kommen wir gleich zu. Manchmal hat auch keiner Schuld. Und das ist im Kleinen auch so. Manchmal hat an unseren kleinen Katastrophen auch keiner Schuld. Und manchmal haben wir Schuld. Aber wir sehen das nicht. Aus ganz unterschiedlichen Gründen haben wir die Augen zu davor, merken das nicht. Und manchmal sind wir schuld und merken es auch und wissen es auch und leugnen es trotzdem, weil wir meinen, es geht uns besser damit, wenn wir uns nichts am Zeuge flicken lassen. Wie soll es also weitergehen nach der Katastrophe persönlicher Schuld? Wie weiter nach dem Scheitern? Wie weiter nach dem Scheitern? Unser Text für heute sind nur 3 Verse und 10 Verben. Also, ja, ich kann ja eine lange Aufzählung machen, kann ich hier sagen, Bilder, Lampen, Fenster, Wände, Steine, Bilderrahmen, da passiert nichts, kann ich den Raum beschreiben. Wenn ich aber 10 Verben sage, dann ist ungeheuer viel Dynamik drin und das ist in diesem Text so. Und er beginnt mit einer Frage. Ich lese, wer mitlesen will, aus Micha Kapitel 7, also aus dem Alten Testament, fast 3000 Jahre alt, dieser Text, Kapitel 7, die Verse 18 bis 20. Micha schreibt, wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und der lässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest deines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, er wird unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen. Da geht es um Schuld und es geht um Vergebung. Und Micha redet von Zorn und von Erbarmen. Und die erste Frage, die steht, ist, ja, ist denn Gott zornig? Da sage ich, natürlich ist Gott zornig und mit Recht. Und mit Recht, wenn das Gute, das ich will und tue für einen anderen, niemals gesehen wird. Als ich Christ wurde, habe ich mich am meisten geschämt darüber, dass ich ihn die ganzen Jahre meines Lebens einfach ignoriert habe, obwohl er da war. mich beschenkt hat, mich geküsst hat, mich bei mir war, mich versorgt hat. Und ich habe es nicht begriffen. Natürlich ist Gott zornig und das mit Recht. Wir sind doch auch beleidigt, wenn jemand uns ignoriert, oder? Wenn einer vorbeigeht und sagt, ja, schön, ist keiner da leider und du stehst neben ihm, dann gehe ich wieder. Das ist doch furchtbar, wenn wir ignoriert werden. So geht es Gott permanent. Natürlich ist Gott zornig und mit Recht. Und da helfen auch keine schönen Entschuldigungen, ja, oder auf die Frau zu zeigen, die du mir gegeben hast, ne, wie Adam das so schön vormacht auf der ersten Seite der Bibel. Da helfen auch keine Ausflüchte. Und wenn hier von Vergebung die Rede ist, dann ist nicht gemeint, dass Gott unsere Schuld kleinredet oder uns unsere Schuld ausredet. Denk nochmal an den Wochenspruch für diese Woche. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten die Verlorenen. Er ist nicht gekommen, um uns unsere Schuldgefühle auszureden und zu sagen, alle arme Würstchen, ja, alle machen Fehler, du auch. Nein, wir sind schuldig vor Gott. Das ist eine tiefe Überzeugung der Bibel, ist ganz unmodern, weiß ich. Ist aber so. Und wer tief in sich reinhorcht und seine Lebensbilanzen ehrlich zieht, weiß, da gibt es Dinge im Leben, die sind nicht so gelaufen, wie ich sie mir wünsche. Und wenn ich gar mein Verhältnis zu Gott bedenke, dann weiß ich, wie viel da ist, was mich trennt von ihm, immer wieder. Da haben wir Gott nicht gesucht. Wir sind ihm nicht gefolgt. Wir haben ihn nicht geliebt. Wir haben ihm nicht gedankt. Und den Nächsten, seine Ebenbilder, nicht gerettet. Die haben wir nicht geliebt. Den haben wir nicht vergeben. Die haben wir nicht gesehen. Die haben wir nicht geachtet. Gott ist zornig, keine Frage. Gott ist eifersüchtig, sagt die Bibel an mehreren Stellen. Aber er ist umso mehr gnädig. Und das ist das Wunder, das Micha sieht in diesem Text. Gott ist zornig, aber er ist umso mehr gnädig. Und deswegen die Fragen für diesen Gottesdienst. Erstens, wem vergibt Gott? Und wer mal versucht hat, einem anderen zu vergeben, weiß, Vergebung ist anstrengend. Das macht man nicht so. Wem mal was angetan wurde und er stand vor der Herausforderung, einem anderen zu vergeben, weiß, das ist anstrengend. Und manchmal ist es unmöglich. Wir wissen, dass das schwerfällt. Warum sollte das Gott anders gehen? Gott ist nicht G-O-T-T, guter Opa, total taub, der nichts mehr merkt. Natürlich fällt es Gott, ist es für Gott auch kein leichtes, mit links und 40 Fieber drüber hinwegzugehen, wenn seine Lieblingsgeschöpfe einfach so tun, als würden sie ihn nicht brauchen. Reue macht es leichter, stimmt's? Wenn jemand zu uns kommt und sagt, Mensch, Ernst, das tut mir leid. Das war wirklich blöd von mir. Na, da wird mein Herz, Helge Schneider würde sagen, breit wie ein saftiges Steak. Ja, und dann ist Erbarmen nicht mehr ganz so schwer. Ist die Reue eine Bedingung? Unter Menschen muss das nicht so sein. Wir können auch denen vergeben, die uns nicht bitten. Jedenfalls konnte Jesus das, als er am Kreuz hing. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unglaublich. Unglaublich. Es ist möglich und es wäre heilsam. Kommen wir vielleicht nochmal drauf. Bei Gott ist es eine Bedingung. Weil von seiner Seite ja alles schon klar ist für unsere Vergebung. Nur wir müssen endlich hineintreten in den Frieden mit ihm. In dem ganzen Text, den ich eben vorgelesen habe, gibt es keine einzige Bedingung für den, dem vergeben wird. Keine. Gibt es nur Staunen. Wo ist ein Gott wie du? Ich staune über dich. Da gibt es keine einzige Bedingung. Gottes Vergebung ist bedingungslos. Warum vergibt Gott? Zweite Frage. Weil er es kann. Weil er es kann! Darum vergibt Gott. Und vergeben können macht mächtig. Wenn du deinem Nächsten vergibst, hörst du auf, ein Opfer zu sein. Ja, wenn dich jemand beleidigt hat und du sagst, ich verzeihe dir, dann ist auf einmal dann kann das gar nicht mehr an dich ran. Wer vergibt, ist mächtig. Wer vergibt, ist stark. Bei dir ist die Vergebung, sagt der Psalm, dass man dich fürchte. Wer mächtig ist zu vergeben, ist mächtig. Ja, weil er es kann und weil er es will. Gott will vergeben. Weil vergeben können Gemeinschaft schafft. Schuld schafft Trennung zwischen Gott und uns und auch zwischen uns Menschen untereinander. Schuld trennt immer. Manchmal auch von uns selbst, wenn wir nicht den Mumm haben zu sagen, ich weiß, das habe ich nicht gut gemacht. Und weil er uns will, weil er unseren Frieden will. Gott bleibt sich treu. Das ist nicht ein Widerspruch. Das ist nicht ein Widerspruch. Gott sagt, ich gebe euch gute Gebote, die sollt ihr halten. Und dann machen wir das nicht. Und dann würden wir eigentlich damit rechnen, dass wenn Gott so richtig zu seinem Wort steht, dass er mal so richtig draufhaut, stimmt's? Und genauso ging das Jona. Das ist eine wunderbare Geschichte, ein Prophet, genauso alt wie Micha. Der kriegt von Gott den Auftrag, geh nach Ninive, es war die Hauptstadt von der Welt damals, von Assur. Der will erst nicht und dann geht er doch und dann geht er durch die Stadt und sieht, die sind alle völlig, da herrscht eine soziale Kälte in dieser Stadt. Da verhungern die einen an der Straße und die anderen feiern große Gelage. Es ist furchtbar, so ähnlich wie uns, wie bei uns heute auf der Welt, ja. Und da geht der Jona auf den Marktplatz und stellt sich hin und sagt, noch 40 Tage, dann macht Gott die ganze Stadt dem Erdboden gleich. Dann ist zu Ende mit euch und mit eurer Eitelkeit und mit eurer eingebildeten Prasserei. Und dann geht er einmal durch die Stadt, geht auf der anderen Seite wieder raus, erzählt das allen Leuten und setzt sich auf den Berg und wartet, dass es passiert. Und der König hört davon. Und dann tun die Buße, heißt es da. Das heißt, die kehren um. Die merken auf einmal, was sie gemacht haben. Und Jona sitzt da und sagt, herrlich, jetzt werde ich das mal so richtig sehen, wie diese ganzen Gottlosen mal richtig einen auf die Nuss kriegen. Und dann sitzt er da und wartet. Und weiß, Gott steht zu seinem Wort. Gott ändert sich nicht. Das wird er machen. Dann sitzt er da und die Tage vergehen. Und es verstreicht auch der 40. Tag. Und nichts passiert. Und da sagt der Jona einen großen Satz über Gott. Der kommt dreimal in der Bibel wortgleich vor. Der heißt, das wusste ich doch, als ich noch in meinem Land war, dass du gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen, das du beschlossen hast. Jona merkt in dem Moment noch nicht, das merkt er später, aber dann merkt er es unbedingt. Gott bleibt sich treu, weil er sich ändert. Er bleibt sich treu, weil er vergeben kann, weil er wieder annimmt, weil er keine Tischtücher zerschneidet, weil er uns nicht verstößt. Wie vergibt Gott? Die letzte Frage. Der an seinem Zorn nicht ewig festhält. Das ist schwer, stimmt's? Gott macht das. Hält nicht fest. Wir haben noch immer so ein bisschen, ja? Manchmal an langen Fäden. Manchmal haben wir das so auf Stufe warm halten noch. Auf dem Herd, ja? Dann wird kurz gedreht und dann ist es in 0, nichts, kocht's wieder hoch. Das wird immer so ein bisschen am Köcheln gehalten. Wir haben das immer im Hinterkopf. Das ist keine böse Absicht, aber das machen wir so. Gottes Vergebung ist so ganz und gar, sagt Micha. Er wird unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. 11.000 Meter unter der Meeresoberfläche. Bis dahin. Und er wird unsere Schuld unter seine Füße treten. Und das geschieht. 700 Jahre nach Micha geschieht genau das. Dass er die Schuld besiegt. Dass er die Schuld entmachtet. Und genau das passiert in diesem einen. Wir hängen uns einen gekreuzigten Mann in unsere Kirchen. Und manche würden sagen, ist das makaber. Und Paulus sagt, das kann man nicht verstehen, wenn man nicht glaubt. Wenn man nicht versteht, dass das Gottes Friedenszeichen für uns ist, dass er für uns stirbt, dass er für deine Schuld da hängt. Weißt du das? Der hätte nicht für die anderen hier sterben müssen, nur für dich. Weil du das nicht schaffst, Frieden zu machen mit Gott. Petrus schreibt mal, er selbst, Jesus, hat unsere Sünde mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen auf das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Gottes Vergebung in Jesus Christus empfangen heißt, einen neuen Machtbereich betreten. Den Bereich, in dem nicht mehr meine Schuld das Entscheidende über mich sagt, sondern Gottes Gnade. Und zuletzt, du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen. Nun weiß ich, sind einige nicht so bibelfest, zwei komische alte Namen, ja, als Jakob und Abraham. Jakob ist Israel. Jakob ist ein Mann aus der Urgeschichte Israels und er steht für die Zugehörigkeit zu Gottes Volk. Und wie werde ich Teil von Gottes Volk? Indem ich mich taufen lasse. Dadurch werde ich Teil von Gottes Volk. Durch die Taufe. Israel, Jakob steht für die Taufe. Und Abraham ist der Vater des Glaubens. Von Abraham wird erzählt, dass er einfach nur auf ein Wort Gottes hin alles liegen lässt und wegzieht aus seiner Heimat und Gott vertraut. Und deswegen ist er der Vater des Glaubens. Und Jesus hat als letzten Satz auf dieser Welt zu seinen Jüngern gesagt, wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden. Nach den Katastrophen geht es immer nur mit Vertrauen weiter. Oder es geht nicht weiter. Und ich wünsche dir Vertrauen zu Gott, Vertrauen zu deinen Mitmenschen, auch wenn du furchtbar enttäuscht wurdest, und Vertrauen zu dir selbst, auch wenn du furchtbar enttäuscht von dir bist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.